Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Da sind wir schon wieder bei Streifendienst 1902 und ich bin zu Gast an der Westender Straße und neben mir ist der Spieler, der 82 Minuten ein Bombenspiel gemacht hat gegen Wiedenbrück. Bei mir ist Josh Bitter. Josh, grüße dich. Hi, schön, dass du im Streifendienst bist.
Hi, danke, dass ich hier sein kann.
Ja, gerne, gerne. Josh, du bist ja, wenn man so will, wenn man mal auf deine Vita guckt, schon fast ein Zebra-Urgestein, muss man sagen. Du bist seit 2019 bei uns, mit einer kleinen Unterbrechung, aber den Trip in den Osten, da kommen wir gleich mal zu, aber den lassen wir jetzt erstmal unter den Teppich gekehrt. Obwohl du so lange schon bei uns bist, habe ich so mal ganz kurz mal einmal für die Leute, die jetzt sagen, okay, Josh Bitter, wer ist das? Habe ich mal ganz kurz so ein bisschen deine Person so ein bisschen zusammengetragen und deine Vita. Du bist am 1. Januar 97 in Dorsten geboren und hast dann auch erst in Dorsten gespielt.
Ja.
Und bist dann mit 10 Jahren in die Knappenschmiede gekommen. Und das hat natürlich jetzt auch eine wunderbare Bewandtnis. Wir spielen jetzt am Freitag gegen Schalke. Dazu habe ich dann auch noch die ein oder andere Frage. Du bist dann 2016 hochgezogen zu Schalke 2 und hast dann bei Schalke 2 49 Spiele gemacht. Dann bist du zu Werder gegangen. Werder 2, hast da 21 Spiele gemacht für die zweite Mannschaft. Und dann bist du 2019 zu uns gekommen. 2022 hast du dich mal kurz nach Cottbus verirrt. Und seit 2022 bist du wieder hier und bist eigentlich somit einer, für mich, einer der konstantesten Spieler auch der letzten Jahre. Und ich freue mich auch immer noch, dass du mit an Bord bist. Und trotzdem habe ich so einen kleinen Fragenhagel vorbereitet. Also einfach mal so ein bisschen zum Reinkommen. So zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, was dein Lieblingsverein ist. Setzen wir uns da jetzt wegen Freitag auch so ein bisschen in die Nesseln oder wie ist das? Was ist so die, was war dein Bettwäscheverein?
Ja, gute Frage. Erstmal danke für die einleitenden Worte.
Gerne.
Also als Kind, wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, glaube ich, führt erstmal kein Weg an Schalke vorbei. Also als kleines Kind, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber aufgrund meines Weges hier beim MSV, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist einem der Verein auch schon extrem ans Herz gewachsen. Die Fans, das Umfeld. Mit Schalke habe ich jetzt nicht mehr allzu viel zu tun, also eigentlich gar nichts mehr. Ich kenne da auch die Verantwortlichen nicht mehr so gut.
Okay.
Und deswegen würde ich schon sagen, jetzt natürlich MSV.
Das ist die Antwort, die wir natürlich alle hören wollen. Ich komme auch aber gleich auch nochmal ein bisschen auf die Schalke-Sache zu sprechen, weil natürlich ist es bei vielen so im Ruhrgebiet, dass man sich dann, glaube ich, so aussuchen muss. Kommt drauf an, wo man so ein bisschen ist. Ist es jetzt Dortmund oder ist es Schalke?
Genau, ja.
Die Frage gab es bei uns in der Familie tatsächlich nie. Da gab es dann schnell eigentlich immer nur den MSV. Aber das ist dann in Duisburg vielleicht nochmal bei den ein oder anderen natürlich ein bisschen anders. Wie sieht das aus? Wer ist dein Lieblingsspieler all-time? Der muss auch nicht mehr aktiv sein.
Das ist eine gute Frage. Ich finde Sergio Ramos, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Rechtsverteidiger ist, finde ich
muss auch
extrem spannend. Die ganze Karriere, wie er Real Madrid zu sämtlichen Titeln geführt hat, entscheidende Tore gemacht hat, immer wieder vorangegangen ist, finde ich ein sehr, 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 sehr toller Spieler. Und von der Arbeitsmentalität natürlich führt kein Weg, glaube ich, an Cristiano Ronaldo vorbei. Aber jetzt so, dass ich sage, auf meiner Position ein absoluter Lieblingsspieler habe ich, um ehrlich zu sein, nicht.
Generell aber auch. Also es muss nicht deine Position sein, wo du jetzt sagen würdest, das war immer so der Spieler, wahrscheinlich dann Cristiano oder vielleicht. Ich meine, ich glaube, wenn man das aus der sportlichen Sicht sieht, ist Cristiano einfach auch ein krasses Arbeitstier, der auch noch mit fast, ist der schon 40, keine Ahnung, also mit knapp 40 immer noch so top aussieht und immer noch so top spielt. Ich glaube, das ist einfach ein sportliches Vorbild, generell mal unabhängig davon, dass der auch so unfassbar erfolgreich war. Aber gut, alles gut. Ja. Wer ist denn für dich der beste Spieler aktuell weltweit, der noch spielt?
Aktuell weltweit. Ich muss sagen, zurzeit Mo Salah von Liverpool, nicht zu unterschätzen. Er spielt eine super Saison, auch in seinem Alter. Unfassbar. Und Mbappé und Vinicius Junior, glaube ich, von Real Madrid,
sind so
die beiden, die für die meisten Furore sorgen weltweit zurzeit, würde ich sagen. Ja.
Wer war denn bis jetzt dein härtester Gegenspieler, wo du gedacht hast, boah, der hat mich jetzt zum zweiten oder dritten Mal verarscht? Irgendwie sowas, wo du sagst, bis jetzt all time der härteste Gegenspieler, wo du heute noch nachts schweißgebadet aufwachst und denkst.
meinst du jetzt ausschließlich im Spiel oder auch im Training oder?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Eigentlich eher im Spiel, aber wenn du sagst, im Training gibt's da auch so, also eher als Gegenspieler von einem anderen Verein, ne? Das würde mich mal interessieren.
Also im Training hörte ich jetzt eine Antwort tatsächlich parat.
Hau raus.
Da hätte ich gesagt, Klaas-Jan Huntelaar, damals bei Schalke.
Ah, Junge, geile ja. Antwort.
Da war mein erstes Seniorenjahr bei den Schalker Profis und ja, noch grün hinter den Ohren kam man dann zu den alten Spielern da hoch und ja, unfassbar. Also keine Chance gehabt, gar keine Chance. Im 16er, man konnte nicht verteidigen, war unmöglich für mich damals in dem Alter.
Okay.
Und im Spiel, in der dritten Liga letztes Jahr waren schon einige eklige Gegenspieler dabei, aber jetzt einer, wo ich sage, gegen den hatte ich echt Probleme, da müsste ich jetzt nochmal überlegen, ehrlich zu sein.
Alles cool. Vielleicht fällt dir ja noch irgendwas ein, aber es ist für mich halt immer so eine interessante Frage einfach.
Ja, ist es
weil,
auch. Ja, auf ne, jeden Fall.
Stürmer, wenn ich Stürmer oder Offensivspieler habe, ne, die sagen mir dann irgendeinen super Beinharten, vor dem sie einfach Angst haben häufig. Wo sie sagen, ich gehe einfach dem nicht so gern vorbei, weil ich weiß, der bricht mir notfalls irgendwie auch das Schienenbein. Und deswegen ist das halt auch mal ganz interessant, als Verteidiger zu hören, welchen Offensivspieler findet man besonders eklig. Aber klar, die letzte Saison in der dritten Liga, da waren ja auch der ein oder andere auch dabei, der dem MSV da letzten Endes ein Bein gestellt hat, muss man einfach sagen. Ne? Wer ist denn bis jetzt der beste Trainer, unter dem du getrainiert und gespielt hast?
Also ich sag immer wieder, mein U19-Trainer Norbert Elger, das ist einer der besten Trainer, der auch zahlreiche Erfolge und Auszeichnungen bekommen.
Klar.
Für die Arbeit, die er da seit Jahrzehnten mittlerweile macht. Ne? Das ist schon, das sucht schon seinesgleichen deutschlandweit, glaube ich.
Absolut.
Und im Seniorenbereich finde ich jetzt ein bisschen unfair, einen da hervorzuheben. Ich hatte viele gute Trainer. Der jetzige Trainer hat auch seine Vorzüge, macht auch viele Sachen richtig gut. Ich erinnere mich auch gut an die Zeit unter Thorsten Lieberknecht zurück, der auch einen super Ansatz als Trainer hatte. Da gibt's viele. Ich will jetzt auch keinen vergessen oder so. Wir belassen es einfach mal dabei.
Finde ich gut. Was war das beste Spiel deiner Karriere? Kulisse, Erfolg, ist egal was. Also wo du sagst, ne, da habe ich was Geiles gewonnen oder das war ein geiler Sieg, wo wir nicht mit gerechnet hatten oder einfach nur ein geiles Stadion. Ist eigentlich egal. Also das Spiel, wo du sagst, das war das geilste deiner Karriere.
Boah. Da waren viele gute dabei. Eins, das für uns vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen ist, war DFB-Pokal 2019-20 gegen Hoffenheim. Haben wir leider 2-0 verloren, aber ich glaube, mit einem Superspiel, auch wir als Mannschaft mit einer super Leistung, am Ende leider 2-0 verloren in der zweiten Runde. Ich glaube, der dritte oder vierte Spieltag der Saison 19-20 in Braunschweig. Braunschweig als absoluter Aufstiegsfavorit.
Ja.
Als Tabellenführer. Wir nach Braunschweig gekommen, 3-0, Sieg, Mund abputzen. Das war schon ein super, super Gefühl an dem Tag. Stadion war auch, glaube ich, ausverkauft. Auch eine super Stimmung.
Ich versuche mich gerade zu erinnern tatsächlich, aber ist geil, dass du dich dran erinnerst. Ja. Ich habe gerade jetzt nicht das Spiel im Kopf, aber ich werde es auf jeden Fall nachgucken.
Ja, und diese Saison waren natürlich auch viele Siege dabei. Ne? Viele schöne Siege auch. Aber da waren zu viele, kann man sich jetzt nicht einen aussuchen. Ne?
Was würdest du sagen, ist bis jetzt dein größter Karriereerfolg generell?
Karriereerfolg.
Ist auch die letzte Frage dann hören wir auf mit diesen.
Ja, tatsächlich auf Vereinsebene gab es noch nicht so viele Erfolge, deswegen wäre ich mal froh, wenn das dieses Jahr klappt mit einem Erfolg. Ich glaube.
Es stimmt, du bist ja gekommen, nachdem der MSV abgestiegen ist, ne, in die dritte Liga, und dann hast du 5 Drittliga-Jahre mit uns mitgemacht, ne, und dann Cottbus war vierte Liga, ne.
Cottbus war vierte Liga.
Und da hast du, glaube ich, auch nur 2 Spiele gemacht.
Genau, den Rest war ich verletzt.
Dementsprechend, ja, stimmt, du bist echt eine, also wird Zeit, wird auf jeden Fall Zeit, weil dritte Liga, also dass du in die dritte Liga mal aufsteigst, eigentlich, finde ich, gehörst du raus aus der dritten, kann man auch mal überlegen, ob es nicht noch eine Etage höher geht. Und wie gesagt, 1920,
ja, das ist,
na, lass uns nicht drüber reden.
Ja, besser ist es,
ja. Ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Aktuelle, weg von diesem Segment. Ich fand, du hast ein geiles Spiel in Wiedenbrück gemacht. Da konnte ich dich die ganze Zeit sehr gut beobachten, rauf und runter. Du hast richtig geackert. In der 82. ging es nicht mehr weiter. Alles gut bei dir?
Alles gut. Ein bisschen muskulär Vorsichtsmaßnahme dann in der 82. Aber ich trainiere auch, alles gut.
Wie geht's dir aktuell und was sind so deine Takes jetzt zum Spiel in Wiedenbrück? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich glaube, wir haben eine sehr reife Leistung gezeigt. Mhm. Sehr gutes Spiel von uns allen. Freitagabends in Wiedenbrück vor so einer Kulisse, Flutlicht war schlecht, ist nicht so leicht, wie es vermeintlich scheint. Aber ich glaube, wir haben das insgesamt als Team sehr gut angenommen. Ja. Wichtige Tore zu guten Zeitpunkten geschossen und am Ende völlig verdient gewonnen.
Erklär mir mal bitte ganz kurz, was war da los mit diesem Wechselhickhack? Also da
ich war ja in der zweiten Hälfte auch auf der anderen Seite.
Aber hast du das nicht irgendwie mitgekriegt? Irgendwie sollte, ich weiß nicht genau, Meuer oder so raus und irgendwie war dann wirkt und dann stand Tugbenio stand dann irgendwie an der Seitenlinie und winkte und alle und Meuer war so, nee, ich gehe nicht und war aber auch schon zum Einwurf bereit. Er hätte eigentlich nur noch rausgehen müssen und letzten Endes habe ich noch nie gesehen, ist Tugbenio dann noch draußen geblieben und dann musste nochmal weitergespielt werden. Völlig crazy.
Ja, ich habe selber nicht verstanden, was da los war. Ich habe den Max Sittgen, wir haben uns auch kurz angeguckt und uns gefragt, was ist denn jetzt los? Weil da irgendwie nichts passiert ist, aber so ganz durchgeblickt habe ich da auch nicht.
Okay, aber ich fand das Spiel in Wiedenbrück, das war so bezeichnend, also so vierte Liga, so viel Schreien. Du sagtest schon, das Flutlicht war super schrummelig, was viel heller war, war diese komische Werbebande, die da hing über der Bank. Das fand ich alles so weird. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die NRZ hat dir auch eine 2 für das Spiel gegeben. Du hast wirklich eine sehr, sehr reife Leistung gezeigt. Aber auch in der ganzen Saison, finde ich, machst du das sehr, sehr ordentlich. Und man merkt einfach auch, ne, dass da auf jeden Fall für dich rein spielerisch, da wäre einfach auch noch sehr viel mehr Luft nach oben. Wie gesagt, ich glaube, dritte Liga ist ja auch etwas, was du ja schon bewiesen hast. Und dementsprechend, bevor wir jetzt weiter Richtung vierte Liga und das, was im Moment abgeht, noch so ein bisschen weiter beschneiden, geht's mir ja so ein bisschen auch um deine Vergangenheit. Und da möchte ich einmal drauf gucken, du hast mal irgendwann für eine Dorstener Zeitung mit Max Jansen zusammen ein Interview gegeben. Erinnerst du dich noch daran? Ist ein paar Jährchen her.
Ja.
Da ja, ging's auch um deine,
ich erinnere mich dran, ja.
Da ging's auch um deine Wurzeln. Und du bist ja Dorstener, ist so, dass deine Eltern auch noch da wohnen? Nach wie vor. Wie eng ist noch die Verbindung? Ist das so, dass du einmal die Woche mit Mama bei Mutter einen Kuchen bist oder wohnst du da sogar oder wie ist das? Wie ist die Verbindung noch?
Genau, meine Eltern wohnen noch nach wie vor in Dorsten und es ist so, dass wir, also meine Frau, unser Sohn und ich sind einmal die Woche eigentlich da im Garten, essen was zusammen, ein bisschen quatschen. Also einmal die Woche sind wir eigentlich schon in Dorsten und deswegen einmal die Woche sind wir da.
Ist das denn, du bist aber trotzdem, wohnst du hier inzwischen, du wohnst in Duisburg, oder?
Ich wohne in Duisburg.
Auch wirklich in Duisburg und nicht in Düsseldorf irgendwo?
Wirklich in Duisburg.
Ja, finde ich richtig gut. Was ich halt wissen wollte, in Dorsten ist das alles blau-weiß? Ich komme mal so ein bisschen auf das Schalke-Spiel zu sprechen, deswegen, da kann man sich da nicht so entziehen. Ist das so, dass man in Dorsten da in der Ecke, ist das alles Schalke? Ich dachte immer, das sei ein bisschen mehr Dortmund eigentlich da die Ecke.
Nee, also davon habe ich nichts mitbekommen. Wie anfangs schon erwähnt, ja. Da gibt es eigentlich nur blau-weiß im Dorsten. Und das prägt dann ja schon als Kind, wenn man auf den Fernseher guckt und da läuft eigentlich nur Schalke. Wir reden ja jetzt auch nicht über Zweitliga-Zeiten, ne? Wir reden über Zeiten, wo der Verein Champions League international gespielt hat, auch sehr erfolgreich gespielt hat mit Weltklasse-Spielern. Und da war das einfach so dieser große Traum, mal beim Schalke 04 zu spielen. Ich bin früher auch mit meinem Opa immer als kleiner Junge zum Training da hingegangen und habe mir die Trainingseinheiten angeschaut. Mhm. Und ja, mit der Zeit ist das ja so ein bisschen abgeflacht, wenn man selber da gespielt hat.
10 Jahre hast du da gespielt, ne?
Zehn oder elf, ich weiß es gar nicht, um den Dreh.
Ganz schön lange auf jeden Fall. Hast dich da komplett ausbilden lassen, das ist eine Top-Ausbildung natürlich. Also liegt Schalke auch bei euch in der Familie komplett, ne? Ist so ein bisschen, wenn du sagst, Opa auch irgendwie, ist so in die Wiege gelegt worden?
Ach ja, ich würde meine Familie jetzt nicht als Hardcore-Fußballfans bezeichnen. Okay. Aber es war halt so, es war das nächstgelegenste größere Trainingsgelände, sag ich mal. Der nächstgelegenste größere Verein, sag ich mal, der erfolgreich Fußball gespielt hat und da hat sich es einfach angeboten. Aber es war jetzt nicht so, dass zu Hause da eine Schalke-Fahne gehangen hat oder so.
Okay, sowas habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, weißt du so? Okay. Hast du denn eine Meinung? Es ist ja ganz schön runtergerockt bei Schalke, ne? Der zweiten Mannschaft geht es auch gerade nicht so gut. Ich meine, die stehen jetzt gerade noch über dem Strich, ist aber knapp. Und die erste Mannschaft, die dümpelt irgendwo zum Glück, muss man ja fast sagen, im Niemandsland der zweiten Liga rum, dass es da jetzt nicht so weiter bergab ging. Hast du da aktuell eine Meinung zu? Findest du das schade, dass das so abwärts geht? Glaubst du, dass das irgendwie auch einen Grund hat? Ich weiß es nicht. Also ich sehe das ja auch, ne, viele Ruhrgebietsvereine rutschen so langsam runter. Beim MSV haben wir das schon lange mitgekriegt. Bei Schalke ist das so das Gleiche. Was sagst du dazu? Wie ist so die Meinung von Verfassung und von erster und zweiter Mannschaft?
Ja, wenn's mit Traditionsverein bergab geht, dann ist das immer traurig für den Fußballfan, ne? Und ja, was da genau vorgefallen ist, die letzten Jahre wieder missgewirtschaftet wurde, da bin ich zu weit weg, das kann ich nicht beurteilen. Aber Fakt ist, dass der Verein vor ja knappen Jahrzehnten noch international sehr erfolgreich gespielt hat. Und jetzt reden wir da eher über einen Zweitliga-Abstieg in die dritte Liga. Und da muss irgendwas vorgefallen sein oder über Jahre schiefgelaufen sein. Was genau kann ich jetzt und will ich auch nicht beurteilen.
Einfach, ich frühstücke das einfach so ab, weil ich nicht genau wusste, wie tief es bei dir noch ist. Was macht denn Verein hier für dich aus? Also, wenn du dran denkst, du bist jetzt so lange hier, du hättest sicherlich auch woanders hingehen können, sicherlich. Warum? Was macht das hier für dich aus?
Ja, es ist so der klassische Ruhrpott-Verein, würde ich sagen, ne? Die Fans, die sind mit Leib und Seele dabei. Jedes Wochenende geben die da gefühlt ihr ganzes Geld aus für die Tickets und fürs Essen im Stadion und die leben das einfach, ne? Und ja, ich finde, da hat man viel mehr von, als wenn man beim Verein spielt, ja, wo am Wochenende 2000 Zuschauer da sind und es keinen so wirklich interessiert. Hier merkt man richtig, was für eine Euphorie durch die Stadt geht, was hier los ist, wenn es gut läuft. Natürlich auch in die andere Richtung, klar, aber da muss man halt mit leben. Dafür ist man Fußballer geworden. Ist jetzt auch nicht so, dass man ja 40, 50 Jahre auf dem Niveau Fußball spielt. Absolut. Das ist eine begrenzte kurze Zeit und da sollte man diese schönen Zeiten auch sehr bewusst genießen, weil wir hatten vor 3-4 Wochen, sah es auch noch ein bisschen anders aus. Da hatten wir auch keine gute Phase gerade hier.
Kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen.
Jetzt haben sich die Wogen wieder ein bisschen geglättet. Wir haben gute Leistung gezeigt, Spiele gewonnen und jetzt sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus.
Das ist in Duisburg immer so. Du hast ja auch die Folge von Stoppel gehört, hast du mir erzählt, wo ich Stoppel in Oberhausen besucht habe. Der sagt zum Beispiel, so nach dem Fußball ist der Fußball mich los. Da mache ich was anderes. Wie ist das bei dir? Ich meine, ne, hast du da auch schon Ideen gehabt? Ich meine, als Spieler, dritte Liga, vierte Liga, ich glaube, das Höchste, was du gespielt hast, war bis jetzt dritte Liga, ne?
Ja.
Ne? Muss man sich da auch ernsthafte Gedanken dann auch machen? Klar, logischerweise anders als jemand, der jetzt irgendwie 10 Jahre Millionen verdient. Da muss man sich auch mehr Gedanken machen, was mache ich danach? Wie ist das bei dir?
Ja, klar. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier erstmal nach der Karriere ein paar Jährchen zur Ruhe setzen können, ne? Ja, aber wir haben ja auch noch was vor beim MSV, vielleicht geht's ja auch nochmal eine Liga hoch und vielleicht noch eine.
Ich bitte
aber,
darum.
Ja, ich hoffe es. Aber klar macht man sich Gedanken. Irgendwie muss es ja weitergehen. Auch wenn man finanziell jetzt nicht das Bedürfnis hat, was machen zu müssen, denke ich, ist es trotzdem gut, einen geregelten Alltag zu haben. Und man kann nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen, schon gar nicht als aktiver Mann. Aktiver junger Mann, wir sind jeden Tag am Trainieren und wenn man dann von jetzt auf gleich sagt, ja gut, jetzt lege ich mich in die Hängematte und mache erstmal ein paar Jährchen nichts, ich glaube, dann kann das ganz schön gefährlich sein für die Psyche und auch für den Körper, wenn er von jetzt auf gleich einfach runterfährt. Ja, aber natürlich ist der Gedanke da, was ist danach? Bei mir ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen weiterhin als beim Stoppel, deswegen ist der Gedanke jetzt noch nicht so präsent wie bei ihm. Aber
aber du hast keinen PlayStation-Koffer in der Hinterhand, den du dann verscherbeln könntest.
Nee, die Idee hatte ich nicht. Die hat der Stoffel gehabt. Das hat er auch
verdammt gut gemacht. Ne? Krass, ja. Ey.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, nee, weil das interessiert mich halt, die Frage stelle ich auch regelmäßig, einfach weil ich mir denke, weil das ja häufig ist das Bild eines Fußballers Privatier danach oder sonst was. Man kann es sich schon leisten. In der dritten Liga, ne, man opfert alles auf, jahrelang und steht da nicht bei nichts da. Ich meine, ich glaube, ihr verdient auch in der vierten Liga beim MSV für Viertliga-Fußballer immer noch ordentlich und in der dritten Liga ist das, glaube ich, dann nochmal was ganz anderes. Aber generell ist ja dann irgendwie, was weiß ich, ne, du bist jetzt 28, da hat man, also du hast die besten Jahre deines Lebens alle dem Fußball geopfert, sag ich mal, ne? Und danach muss man ja trotzdem weiterarbeiten. Und ich glaube, das ist für manche, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schritt, ne? Irgendwie dann vielleicht auch ins zweite Glied zurückzurücken, nicht so mehr bekannt zu sein, nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Ich frage mich halt manchmal, hat man davor auch Angst? Irgendwie, dass, wenn das Fußballerleben vorbei ist und man jetzt nicht Cristiano Ronaldo war?
Angst jetzt nicht, Respekt schon. Mhm. Ja, man sagt ja immer, Sportler sterben immer zweimal. Einmal das Karriereende und einmal den wirklichen Tod.
Ja. Mhm.
Deswegen, klar, Respekt ist vorhanden, was passiert. Ja, aber man kann die ganze Sache auch zerdenken und sich zu viel Gedanken machen. Man sollte einfach jetzt im Hier und Jetzt sein, den Moment leben, den Moment genießen. Und was in 7, 8, 9, 10 Jahren ist,
okay,
weiß man jetzt noch nicht.
Das heißt, du hast da jetzt auch noch nicht konkrete Vorstellungen bis jetzt. Hast du da noch nicht? Okay. Wie gesagt, manche sagen ja, ich habe jetzt schon ein Studium rausgesucht oder sonst irgendwas und mach dann noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie noch ein Studium, hängen ein Studium dran oder sonst was oder keine Ahnung, ich bin ein toller Autobastler.
Ist ja auch gut, wenn man noch was, wenn man sich ein bisschen darauf schon vorbereitet, aber ich jetzt noch nicht.
Wir haben ja auch gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, du hast zwei Seuchensaisons eigentlich so mitgemacht. Die eine ist eigentlich gar keine Seuchensaison gestartet, sondern da hast du ja auch gerade ein Beispiel genannt, das war eigentlich super. Das war 1920, das war nur hinten raus scheiße, ne? Würdest du sagen, der Nichtaufstieg und der Nichtabstieg waren so, das war so die schlechtesten Zeiten bei uns? Und wie würdest du das werten? Ich meine, die letzte Saison, da möchte ich gleich auch nochmal drüber reden, die hat mich gequält ohne Ende, dich wahrscheinlich auch, aber was schmerzt letzten Endes mehr? Dieser Nichtaufstieg oder jetzt der Abstieg? Klingt nach einer doofen Frage, aber letzten Endes hat das eine ja irgendwie auch was mit dem anderen zu tun.
Um ehrlich zu sein, der Nichtaufstieg, weil der Kontrast so groß war.
Ja.
Von 30 Spieltage oder ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Platz 1 und top gespielt, dann kam Corona, das war der Genickbruch und dann ging gar nichts mehr. Und dann waren die nächsten 3 Jahre nur noch Überlebenskampf.
Aber deswegen warum hat sich war das auch so?
Der Abstieg war natürlich extrem schmerzhaft,
ja.
Auch als Spieler. Nur, man würde jetzt lügen, wenn man sagen würde, das war nicht absehbar. Die letzten Jahre war ja immer so, dass man unten drin gehangen hat irgendwie.
Aber warum, Josh? Weißt du, die Spieler, guck mal, letztes Jahr und auch davor die Jahre. Ne, die Mannschaft war immer ready, eigentlich aufzusteigen. Und jetzt gerade mit der Mannschaft, mit der wir abgestiegen sind, ne, da warst du doch auch im Kader. Du bist kein Viertligaspieler. Weißt du, was ich meine? So, ich versuche es bis heute noch zu greifen. Und ich verstehe es bis heute nicht. Und da komme ich auch so ein bisschen drauf zu sprechen, woran hatte es gelegen? Erzähl mir ein bisschen was zu Boris Schommers und seiner Art zu arbeiten. Hat er euch geholfen? Jetzt kannst du es ja sagen. Oder hat man euch da ein Ei ins Nest gelegt, wo man sich gedacht hat, was wollen wir denn mit dem?
Der Boris Schommers hat auch seine guten Qualitäten als Trainer. Sehr, sehr detailverliebt. Mag es, glaube ich, mit jungen Spielern zu arbeiten, die Spieler zu entwickeln. Nur ich glaube, dass wir nicht unbedingt den Kader dafür hatten, dass seine Qualitäten als Trainer gut zum Vorschein kamen. Wir hatten halt viele gestandene Spieler, die Bundesliga-Erfahrung hatten und auch höherklassige Erfahrung. Und vielleicht hat es dann einfach nicht so gepasst mit dem Trainer. Wie gesagt, ich will ihm gar keine Qualitäten absprechen. Ich glaube nach wie vor, wenn er eine Mannschaft hat, wo es passt, dann ist das ein richtig guter Mann. Aber letztes Jahr hat es einfach nicht so gepasst. Und dann waren wir auch irgendwann im Strudel des Negativen drin und dann ist es auch schwer, sich da rauszukämpfen. Wir hatten auch Spiele, wo wir sehr gut gespielt haben. Ich erinnere mich an das Heimspiel hier gegen Dresden, wo wir zwar verloren haben, aber eine erste Hälfte überragend gespielt haben. In Aue. Wir hatten eine Phase in der Hinrunde gegen Winter hin, wo wir wirklich gute Spiele abgeliefert haben. Und dann irgendwann, ja, ging irgendwie nichts mehr.
Wie ist das denn dann für eine Dynamik? Ich meine, ihr trainiert regelmäßig, ne? Das zeigt ja, wie krass der Kopf involviert ist bei solchen Geschichten, ne? Wie spricht man dann untereinander? Wie war die Stimmung? Ich würde so gern mal noch nachhinein Mäuschen spielen. Ich traue mich das jetzt, weil jetzt ist das alles so ein bisschen abgekühlt, ist ein bisschen weiter weg. Und die Meinungen haben sich ja auch geändert, ne? Moritz frage ich ja auch zu seiner Ziegner-Heskamp-Geschichte. Ja, deswegen, ich versuche immer noch das so ein bisschen mit manchen Spielern, die dabei waren, aufzuarbeiten, weil ich habe das gesehen. Ich stand bei jedem Spiel da. Und dachte so, das glaube ich einfach nicht. Eben noch so ein Beispiel. Halle, da kriegst du diese rote Karte. Was war los? Ne? Weißt du, was ich meine? So, du warst wir waren alle so drin. Und ich habe das Gefühl, du warst so gefrustet, aber auch schon die ganze Zeit. Hat dich das richtig gefühlt? Oder weißt du, was ich meine? Man hat so richtig, alle kamen aufs Spielfeld. Alle waren natürlich erstmal, ja, neues Spiel, neues Glück. Aber alle waren schon so eine Fresse, weißt du? Und das hat sich dann so, obwohl wir gegen Halle so dominierend waren, hat sich das auch so in deiner roten Karte niedergespiegelt. Es wirkte so trotzdem so frustig. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Klar weiß ich, was du meinst. Ob es jetzt genau in der Situation der ganze Frust war, weiß ich nicht. War auf jeden Fall dumm.
Ach, aber ich will dich gar nicht judgen.
Also, muss man ja mal sagen.
Ja.
Hat uns in dem Spiel auf jeden Fall auch das, den geraden Stoß dann gegeben. Mhm. Aber generell die Stimmung, wenn man um die Existenz spielt, muss man ja so sagen, um den Klassenerhalt, dann und man Spiele verliert, dann ist die Stimmung natürlich am Tiefpunkt. Dann kommt man auch nicht gerne zum Training. Dann ist es schwer, sich da rauszukämpfen. Ne? Das schafft man dann nur mit einer richtig geilen, intakten Truppe.
Ja.
Leider haben wir es nicht geschafft.
Und wie war das dann, als dann auch auf diese Truppe, die irgendwie alle schon irgendwie so ein bisschen aufgerieben ist, dann kommt ein Ginczek dazu, dann kommt Engin dazu, ne? Dann sind neue Spieler noch dazu geholt worden. War das dann eine Erleichterung für die Spieler? War das dann so, dass man sagt, das ist so ein Hoch, oh guck mal, da kommt jetzt noch jemand? Oder war das so, jetzt kommen noch mehr und wir sind genauso scheiße wie vorher?
Ja, also jetzt zu Ahmed und zu Gini, ich habe nach wie vor sehr guten Kontakt zu beiden, sind gute
Grüße,
Freunde.
Grüße gehen raus, ja. Ist gar keine Kritik.
Also wir haben uns wirklich abseits des Platzes alle super, super verstanden. Wir haben auch viel, viel neben dem Platz gemacht.
Ja.
Nur auf dem Platz haben wir es halt irgendwie nicht zusammen hinbekommen, muss man mal so sagen. Wir waren alle schon voller Hoffnung im Winter, als Neuzugänge kamen. Und ich glaube auch, dass die frischen Wind reingebracht haben, gerade am Anfang. Nur dann hat sich das Ganze so ein bisschen verflacht, würde ich sagen. Dann dann haben sie sich uns angepasst als Gruppe. So. Wurden in den Strudel des Negativen reingezogen, ne?
Ja,
ist schwer zu beschreiben, merkst du ja, ne? Aber.
Ja, ich versuch's ja bis heute. Mhm. Mein großes Problem ist, ich war ja nie Profifußballer. Mhm. Ich gucke Fußball mein ganzes Leben. Ich analysiere Fußball super gerne, es ist mein Job. Aber was mir fehlt manchmal, ist diese Dynamik, die dahinter steht, wo ich mir denke, das ist so krass. Das geht bei anderen Sportarten geht das deutlich schneller. Beim Dartspielen zum Beispiel. Da reicht eine gute Aufnahme, dass der Typ das dann durchzieht, ne? Dass der eine 180 nach der anderen geworfen. Und der andere kriegt das mit und ist dann total raus für mehrere. So, da siehst du, da geht das so im Schnellen. Im Fußball habe ich das Gefühl, baut sich das eher auf, weil wir sind auch 11 Spieler. Es ist so ein bisschen, man kann sich auch ein bisschen auf den anderen verlassen, aber diese Dynamik dahinter, dass gar nichts mehr läuft, obwohl man sagt, wir haben hier 11 Spieler, die alle teilweise die erste Liga gespielt haben, da blicke ich manchmal einfach nicht durch, verstehst du? Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, immer mal wieder mit Spielern zu sprechen, die dabei waren und auch sagen, ja, das war so und so habe ich mich damals gefühlt. Einfach, für mich ist das immer noch, glaube ich, aktive Trauerbewältigung, ich weiß es nicht. Anyway, vielen Dank auf jeden Fall für deinen kleinen Einblick dahingehend. Ja, jetzt klar. Also vierte Liga. Es sah jetzt erstmal lange Zeit auch wie so ein kleiner Durchmarsch aus. Und dann lief die Rückrunde erstmal gar nicht. Ne? Also Rückrunde fühlt man sich, so hat es sich ja nicht angekühlt, war ja quasi noch Hinrunde hier Gütersloh. Das 4-3, wild. Nehmen wir mal raus. Aber dann ne, diese Talsohle, sag ich mal, was war los? Und wie habt ihr eure Leistungsstelle eigentlich damals wahrgenommen? Damals, also ne, so dieses jetzt okay, Rückrunde und es läuft jetzt erstmal gar nichts zusammen. Wie habt ihr euch gefühlt?
Ja, natürlich, wie man sich so fühlt, wenn es nicht läuft. Ne? Erstmal natürlich nicht so gut. Aber wir haben die Dinge auch intern schon klar angesprochen, weil es war kein Pech. Wir haben einfach nicht gut gespielt. Das war auch verdient in Hohkeppel zum Beispiel, das Unentschieden. Das war kein Pech. Das war natürlich auch vielleicht eine falsche Schiedsrichterentscheidung, aber es war auch so, dass wir in der zweiten Halbzeit keinen guten Fußball mehr gespielt haben. Zu Hause gegen Oberhausen brauchen wir nicht drüber reden. Dass Oberhausen, die in dem Spiel die klar bessere Mannschaft war, haben auch alle gesehen.
Sprichst es gerade an. Es gibt super viele Mutmaßungen. Ne? Und dann muss dieses Jahr, Duisburger können kein Spitzenspiel, ihr hattet irgendwie die Knie weich. Mhm. Wie ist dein Blick auf die Dinge? Wie war auch das Gespräch in der Halbzeit? Hattest du das Gefühl, dass ihr auch ängstlich seid? Also Hand aufs Herz, dass euch das doch so ein bisschen belastet hat, dass da 27.000 mit einer dicken Erwartungshaltung sitzen?
Nee, das nicht. Das nicht. Ich finde, man hatte das Gefühl, dass wir so gespielt hätten, als hätten wir was zu verlieren.
Ja.
Und nichts zu gewinnen, sondern uns kann was weggenommen werden und nicht mit der Einstellung ins Spiel gegangen sind, dass wir hier was gewinnen können. Und ich glaube, das war ein Problem. Und zu der Thematik, dass wir kein Spitzenspiel können, ich glaube, das haben wir gegen Fortuna Köln ganz gut bewiesen,
absolut,
dass wir das können. In der Hinrunde gegen Gladbach 2 auch.
Genau.
Deswegen, ja, die beiden Spiele jetzt vor 3-4 Wochen waren sicherlich nicht unsere besten, aber ich glaube, danach sind wir auch gestärkt aus der Phase wieder rausgekommen. Und,
woran lag das denn? Also gab es da irgendwie eine Begründung? Ich meine, es wurde ja sehr viel geändert, auch von Didis Seite, ne? So ein bisschen andere Abläufe, ein bisschen anderes Anlaufverhalten, auch ein bisschen teilweise anders aufgestellt. Wie oder mit welchem Input läuft es jetzt wieder? Also was würdest du sagen, an welchen Schrauben wurde gedreht, dass es auf einmal wieder funktioniert? Weißt du, was ich meine? Dass auch so Spiele wie gegen Wiedenbrück, ey, ohne Witz, Wiedenbrück vor 4 Wochen, das hättet ihr vielleicht verloren und nur unentschieden gespielt. Weißt du, was ich meine? So mit derselben Leistung wie gegen Hohkeppel. Ich meine, die liefen auch teilweise hoch an und waren sehr intensiv und haben auch versucht, körperlich gegenzugehen. Das hat Hohkeppel auch gemacht. An welchen Schrauben wurde gedreht?
Vielleicht sind wir einfach in den Spielen ein bisschen mutiger aufgetreten. Wir trauen uns mehr zu. Und das beeindruckt den Gegner dann natürlich auch. Und so viel anders haben wir jetzt gar nicht gemacht.
Ah, okay.
Weil in der Hinrunde hatten wir auch eine Phase, da haben wir, glaube ich, wie viele Spiele am Stück gewonnen? Oder waren wir ungeschlagen?
Ach, nagel mich nicht fest. Aber einige, ja, genau.
Deswegen braucht man jetzt nicht wegen 2, 3 schlechten Wochen die ganze Saison über Bord werfen. Ne?
Also sowieso nicht. Duisburg, Himmelhoch, der auch zu Tode betrüft, 3 Spiele und ne, wir sind Champions-League-Sieger, 3 Spiele und wir steigen in die 5. Liga ab. Genau. Typisch. Ne?
Also wir sind jetzt hier nicht in Aktionismus verfallen. Wir haben uns aber auf die Grundtugenden besinnt, haben weiter hart gearbeitet und ich hoffe, dass wir das die letzten Wochen, 1, 2 Monate jetzt noch weiter so durchziehen werden.
Ja, das glaube ich auch. Welcher Input kommt denn da von Didi aktuell? Also was gibt ihr euch aktuell mit? Was sind im Moment die Schwerpunkte, worauf ihr achtet? Wenn du das sagen darfst, also ohne zu viele Interna jetzt auszuquatschen.
Also gar nicht so viel. Wir bereiten uns natürlich taktisch 1, 2 Tage vor dem Spiel auf den Gegner vor und machen nach wie vor Videoanalyse.
Das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? So eine Videoanalyse.
In der Liga vor allen Dingen nicht, weil man selber gar nicht so weiß, was passiert jetzt am Wochenende. In der dritten oder zweiten Liga ist das so, da weißt du, was auf dich zukommt. Der Gegner spielt so und so spielen sie dann auch. Und hier ist es manchmal so, die spielen ein Spiel Fünferkette, ein Spiel Viererkette, dann spielen sie mal mit 7 vorne und dann spielen sie, hört sich lustig an, aber das ist gar nicht so einfach. Aber man muss sagen, die letzten paar Spiele war die Analyse, die wir hier gemacht haben, schon on point. Wir wussten genau, was uns erwartet und das hat man, glaube ich, auch gesehen auf dem Platz.
Absolut. Ich bin auch absolut froh, dass ihr das so gemeistert habt. Ich finde auch gut, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Didi oder Marvin da jetzt irgendwie in Unruhe verfallen sind, obwohl es natürlich teilweise Spiele waren und ich bin ja Teil dieser Duisburger Medienlandschaft und ich habe auch selber gesagt, ich bin total froh, dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie mit Walter Helmich und mit Moritz gequatscht habe, weil wenn ich in der Zeit irgendwie nur Podcast mit einem Kollegen aufgenommen hätte, hätte ich die ganze Zeit aufs Wasser gehauen und mich auch eingestimmt in diesen scheiß Tenor von wegen, oh, was ist los, weil ich habe so Angst, Josh, das muss ich dir sagen, ey, ich habe so Angst, dass wir nicht aufsteigen. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Sag ich dir ganz ehrlich, auch wenn ich es jetzt gejinxt habe, 3-mal aufs Holz geklopft, aber ich habe schon irgendwo immer noch, deswegen, ich habe das Gefühl, wir haben was zu verlieren, nach wie vor. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist vielleicht kein guter Berater, aber ich finde halt schon, dass wir halt was zu verlieren haben und das ist dieser Aufstieg, mit dem alle jetzt rechnen, ne? Ich meine, wie gehst du damit um?
Ja, das ist so. Ja. Also dass keiner damit rechnet, dass wir aufsteigen, das wäre gelogen.
Ja, eben.
Die können ja auch die Tabelle sehen und wir sind da der Aufstiegsfavorit und wir müssen aber einfach von Spiel zu Spiel denken, auch wenn es sich jetzt nach einer Floskel anhört. Es ist einfach so. Die letzten Spiele jetzt jedes Spiel für sich angehen, nicht an das große Ganze denken, jedes Spiel arbeiten, jede Woche arbeiten, genauso wie wir es jetzt auch gemacht haben und dann werden wir in ein paar Wochen hoffentlich das Ergebnis dafür kriegen.
Da bin ich von überzeugt. Ich habe nämlich auch noch so eine Frage. Es kamen ja viele Spieler im Winter, teilweise ja auch aus höheren Ligen. In Max Dittgen wird hier nicht super viel Anlaufzeit gebraucht haben, insofern, als dass der ja Mörser ist, also hier aus der Region und hier ja seine Wurzeln hat. Aber hat man da nicht schon das Gefühl, da kommen jetzt 3, 4 Spieler und ihr wart ja vorher eine lange eingeschwörende Truppe. Ne? Da kam vielleicht immer noch Kilian mit dazu, irgendwas hinten ran, aber ansonsten wart ihr ja lange Zeit sehr homogen. Wie ist das, wenn dann auf einmal so 3, 4 neue Leute reinkommen? Ist das manchmal auch ein bisschen cringe irgendwie so, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss ich mit denen, weißt du, was ich meine? So, jetzt muss ich mit denen irgendwie auch bonden, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe und wir sind doch gut, so wie wir sind.
Ja, wir als Duisburg haben ja die Chance, sehr gute Spieler zu verpflichten. Ich glaube, dass keine andere Mannschaft in der Liga die Möglichkeiten hat, die wir haben und deswegen glaube ich schon, dass es sehr, sehr sinnvoll war, diese auch zu nutzen.
Okay.
Und im Fußball ist es immer so. Also jeden Sommer, jeden Winter sind 4, 5, 6, 7 Abgänge oder wie diesen Sommer, da waren ja gefühlt alle neu.
Ja, ja, klar.
Deswegen, die Jungs haben sich super eingebunden, ist überhaupt gar kein Problem.
Mhm.
Wir verstehen uns alle gut, auf dem Platz, neben dem Platz und das passt.
Auch wenn zum Beispiel, guck mal, wir haben ja zum Beispiel ein großes Angebot im Sturm. Drei große Jungs auch, ne? Mit Fakro, mit Gerrit und jetzt auch noch mit Thilo. Ist das nicht so, dass da mal lange Gesichter gibt, dass man sagt, jetzt habe ich irgendwie, klar, es ist immer Ansporn, wenn man auf seiner Position irgendwie noch ein bisschen jemanden bekommt, der sagt, okay, ich habe Anspruch auf deine Position zu spielen, das spornt einen an, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich gesagt hat, muss das jetzt sein, ne? Also ist das jetzt nicht unnötig, ich bin doch da.
Ja, aber das ist ja Leistungssport. Also, na klar wollen die Jungs alle spielen, aber was ist denn mal, wenn einer verletzt und einer gesperrt ist? Was machen wir denn dann? Weil wir wollen ja Qualität nachlegen können. Ist ja nicht so, dass wir unsere Qualität einbußen wollen, wenn mal einer gesperrt oder verletzt ist. Und das passiert. In der Saison passiert das.
Klar.
Und deswegen müssen wir auf jeder Position qualitativ so hochwertig wie möglich besetzt sein. Hm. Und ich glaube, das sind wir.
War das schon so ein bisschen so ein Vorgriff auch auf die dritte Liga, glaubst du, so ein bisschen? Ich meine, so Leute wie Ditgen Wilms, dass man da halt auch sagt, das ist auf jeden Fall schon was, wir wollen schon in der nächsten Saison nicht so groß aus und wieder auseinanderreißen, sondern mit dem Team, was ja auch wichtig ist, irgendwie auch in die nächste Saison gehen, ist so ein bisschen so ein Vorgriff vielleicht, ne?
Das weiß ich nicht, ob es ein Vorgriff war. Sinn würde es auf jeden Fall machen, wenn man schon hinsichtlich nächste Saison auch planen würde, wie jetzt auch immer die Saison ausgeht. Aber ja, dann musst du den nächsten Podcast mit Chris Schmold machen.
Aber ich mache ihn gerade auch gerne mit dir, alles gut. Was mich noch interessieren würde, weil du hast auch viele Drittliga-Jahre auf dem Buckel. Mhm. Wo siehst du die größten Unterschiede? Na klar, es ist spielerisch so, aber was sind für dich so, weil teilweise gucke ich mir die Spiele an. Komm, du kannst mir jetzt nicht erklären, dass ein Spiel zwischen Hannover 2 und Dortmund 2 in der dritten Liga jetzt qualitativ viel geiler ist als, was weiß ich, Duisburg gegen Fortuna Köln. So, wo sind die Unterschiede für dich?
Also, ich würde schon sagen, qualitativ gibt es da schon große Unterschiede. Mhm. Gerade was so die Vereine, die unten in der Regionalliga sind, wenn man die vergleicht mit der Mitte oder auch den unteren Mannschaften in der dritten Liga, gibt es da schon einen Unterschied. Gerade auch, wenn man sich auf die Gegner vorbereitet, wir hatten das Thema gerade schon,
ja.
Da weißt du, was dich erwartet. Das sind Profimannschaften. Und hier spielst du dann teilweise gegen Wiedenbrück, ne? Das ist einfach kein leichtes Spiel zu spielen.
Hab ich gesehen, ey.
Du weißt nicht, was dich erwartet. Ja. Du machst zwar eine Analyse, nur ob sie dann im Spiel eine andere Idee haben und was völlig Wildes machen, das weißt du halt nicht.
Jo.
Und deswegen ist die dritte Liga qualitativ besser, vielleicht ein bisschen berechenbarer. Und hier ist es halt ein bisschen wilder, würde ich sagen, in der Liga.
Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, sage ich dir ganz offen. Wie gesagt, ich greife jetzt schon wieder vor und deswegen. Danke. Dritte Liga, was muss passieren, damit ihr euch da auch wieder konsolidiert? Weil mein armes, schwaches Herz wird es nicht ertragen, wenn wir nochmal da unten drin stecken. Und die dritte Liga ist für mich, und ich bin schon humble, ich versuch's zumindest. Eigentlich ist die dritte Liga auch nicht mein Zuhause, so gefühlt. Ne? Aber auf der anderen Seite will ich mich auch in der zweiten Liga nicht die ganze Zeit durch den Fleischwolf drehen lassen. Deswegen alles cool. Aber was glaubst du, fehlt oder was braucht die Mannschaft noch, um auch in der dritten Liga wieder gut zu sein? Weil du siehst ja auch Mannschaften, die es direkt wieder nach unten geschossen hat, wie zum Beispiel Oldenburg zum Beispiel, ne? Was glaubst du, was muss in der dritten Liga, du als erfahrener Drittligaspieler, auch noch ein bisschen anders werden, auch mit dieser Truppe?
Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, falls es so kommt und wir aufsteigen sollten.
Wir müssen die ganze Zeit klopfen.
Joshua, wir reden ja jetzt nur hypothetisch dann. Okay. Erstmal, wir wissen es ja noch nicht, ja. Ne? Dass der Kern der Truppe erhalten bleibt, dass man nicht einen kompletten Umbruch macht, weil wir verstehen uns alle gut auf und neben dem Platz und darauf lässt sich aufbauen. Klar müssen bestimmt noch einige Stellschrauben an einigen Stellschrauben gedreht werden, aber da haben wir super Kompetenz in der Führungsebene, die das in die Hand nehmen wird und da bin ich mir sicher, dass die diesmal einen richtig guten Job machen.
Ich hoffe es.
Nicht diesmal, ne? Also, ich weiß ja, was ich meine. Ne?
Das ging jetzt in die Welt. Nein, natürlich.
Nicht nur diesmal, meine ich.
Nicht nur diesmal, genau. Du hast noch bis Sommer Vertrag. Was geht?
Mal abwarten, ne? Nee, also Fakt ist, ich fühle mich hier natürlich wohl. Bin jetzt auch schon ein bisschen hier. Meine Familie fühlt sich hier im Umfeld wohl. Ich komme von hier.
Mhm.
Ich kann mir auch durchaus vorstellen, länger hier zu bleiben.
Schön.
Und mal abwarten, ne?
Hast du denn noch Träume oder eine Bucketlist oder irgendwas, wo du sagst, boah, das schaffe ich auch noch. Das würde ich schaffen bei dem Verein oder sowas. Wo, ne? Also kann es ja auch offen sein. Ich meine, das ist ja auch okay, selbst wenn du dich mit dem Verein identifizierst hier, dass du sagst, boah, ich hatte immer schon mal noch mal Lust, da und da zu spielen. Oder irgendwie noch ein Ziel, dass du sagst, zweite Liga muss es irgendwie noch mal sein.
Ja, also aufgrund des verpassten Aufstiegs 1920 ist es schon ein Traum und auch ein Ziel von mir, mit dem MSV nochmal in Liga 2 aufzusteigen. Das wäre schon richtig, richtig schön.
Mhm.
Und sonst, sonst eigentlich nicht, ne?
Ich finde aber genau das, weil dieser Stachel, der sitzt genau so tief und ich finde das einfach wichtig, weil ich sehe diese Reise 1920 mit diesem Tor von den Bayern in der Nachspielzeit, ne, das uns ja letzten Endes so ein bisschen das Genick gebrochen hat, bis zum Abstieg, das ist eine Reise gewesen. Genau eine Reise. Und ich habe das Gefühl, ne, dass wir das nur komplett beenden können, wenn wir es endlich wieder aus dieser Schweineliga schaffen.
Ja, genau, so wie du sagst. Sonst würde irgendwas fehlen. Ne? Na, sonst wäre es nicht komplett.
Aber war wirklich, wir sind jetzt 5 Jahre durch Scheiße gereist. Mhm. Auch zusammen quasi, auch wenn wir es nicht wussten. Nein, ja, also. Ja. Das muss diesen Sommer einfach ein Ende haben. Und ich wünsche mir auch einfach sehr, dass die dritte Liga für uns dann auch nicht eine Liga ist, wo wir sagen, das ist dann sowas wie die neue zweite Liga, sondern dass wir dann auch, ne?
Das geht ja auch gar nicht. Also wirtschaftlich macht es ja auch für den Verein gar keinen Sinn.
Nee, aber weißt du, in der zweiten Liga waren wir dann ja am Schluss irgendwie so, da haben wir ein Jahr mal durchgezogen, ne? Das war 2 Jahre, bevor du gekommen bist. Mhm. Und dann sind wir Siebter geworden, dann wurde hier auch schon wieder von Aufstieg geredet. Und dann sind wir in der nächsten Saison aber sowas mit Pauken und Trompeten abgestiegen aus der zweiten Liga, ne? Wo man auch sagt, das ist eigentlich früher die Liga gewesen, wo wir gesagt haben, ich habe auch noch Erstliga-Zeiten erlebt, ne? Mhm. Und ich will, davon träume ich gar nicht. Aber was mir ganz wichtig ist, ist halt, dass die dritte Liga keine Liga wird, wo wir dann irgendwo unten wieder auf Zwischenplatz, weiß ich nicht, 15 und 14, 13 irgendwo rumdümpeln. Ja, das wäre mir halt ganz wichtig. Und
ja, ich glaube, nicht nur dir, das ist uns, glaube ich, allen extrem wichtig, weil keiner hat Lust, da im Niemandsland rumzudümpeln, schon gar nicht als MSV Duisburg, ne? Weil das geht einfach nicht. Das geht nicht. Aber erstmal jetzt die nächsten Wochen gucken, dass wir da alles über die Bühne kriegen und dann können wir weiterreden, ne? Da machen wir nochmal einen Podcast und dann.
Guck mal, er hat sich schon selbst eingeladen. Alles klar, ich lade einfach alle ein, die diese Saison hier waren. Machen wir eine große Runde. Jetzt schauen wir noch, eine Sache habe ich noch. Wir schauen jetzt noch einmal auf Schalke. Was glaubst du? Seid ihr guter Dinge? Ich bin guter Dinge.
Wir sind gut drauf. Also wir sind fit, wir sind gut drauf. Ich bin mir sicher, die nächsten 1-2 Tage werden wir taktisch auch noch ein bisschen was machen. Deswegen, ich freue mich aufs Spiel. Freitagabend können wir da vorlegen und ich glaube, das wird ein geiles Spiel.
Ich hoffe auch. Und ich fand, das ist ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich sehr herzlich, Josh, dass du hier in diesem kleinen Format von mir warst.
Ja klar, ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht.
Ja, und ich sage, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.